Ihr Lieben, dieses, was auch immer wieder passiert in der Welt, zeigt dafür, dass diese Erde keine ewige Stätte ist für uns. Egal wie wir von dieser Welt wegkommen, es ist keine ewige Bleibe. Die ewige Bleibe ist das verheißene Paradies, was Jesus für uns bereithält. Für alle die, die an ihn glauben, und wir werden ein ewiges Leben leben bei ihm und mit ihm zusammen. Amen. Das ist unsere lebendige Hoffnung. Wir halten noch an diesem Leben, wir halten noch an den Menschen, die wir lieben. Es ist Trauer da, wenn Verluste da sind, und das ist das Normalste der Welt. Das Normalste der Welt. Es ist ein Stachel, den man spürt, aber wenn man dann auf der anderen Seite ist, dann weiß man, was für eine Seligkeit das ist. Das hat, wenn man in eine Ewigkeit mit Gott bei Gott ist, eine Ewigkeit mit ihm lebt. Und das ist der Grund, warum wir auch das Evangelium predigen. Und wir predigen Jesus als Erlöser, weil er ist derjenige, der Hoffnung schenkt für Menschen, die ohne Hoffnung leben, dass wir Hoffnung haben auf den Paradies und auf der Ewigkeit im Himmel. Amen. Das ist unser fester Glaube. Dafür kämpfen wir und deswegen predigen wir. Und bis dahin haben wir eine Aufgabe zu erfüllen. Und ich will euch mitnehmen in Matthäus 28, Matthäus 28, Vers 16 und 17. Und mich beschäftigt in einer ganz besonderen Weise die Permanenz von Jesus auf dieser Erde zwischen seiner Auferstehung und den Himmelfahrt. Wir befinden uns auch ein bisschen so traditionell kalendarisch jetzt. Bis Himmelfahrt erinnert sich die Christenheit, dass Jesus sich 40 Tage hatte sich als Auferstandener gezeigt. Und er wurde sichtbar. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt, aber was hat Jesus alles getan in diesen 40 Tagen, bevor er in den Himmel fuhr? Und da entdecken wir so Hauptaktionen von Jesus, die eine ganz, ganz tiefe Bedeutung haben für uns als Alive Church, für uns als persönliche Singular, also für jeden Einzelnen und auch für das ganze Reich Gottes hier auf der Erde. Eine interessante Reise, da will ich euch mitnehmen und will es aber einleiten mit den Worten in Matthäus 28, 16. Da heißt es, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Nach der Auferstehung zeigte sich Jesus den Frauen, die ihm gedient haben. Er zeigte sich sogar seinen Jüngern und sagte, wir haben einen Termin, und zwar in Galiläa. Und jetzt im Vers 17 heißt es, und als sie ihn sahen in Galiläa, warfen sie sich vor ihm nieder. Als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Bis hierhin diese zwei Verse. Wenn man die beiden so vielleicht zeigen kann, Vers 16 und Vers 17. Wir finden erstmal dieses berühmte Wort 11. Und diese 11 hat mich ein bisschen beschäftigt, insbesondere heute Morgen. Ich war zu einer Jubiläumsgottesdienst im Süden von Deutschland. Und sie haben 11 Jahre Jubiläum gefeiert. Ich habe gedacht, ach du meine Güte, ja, das ist nicht typisch. Die haben 11 Jahre Jubiläum ihrer Existenz gefeiert, groß gefeiert. Bruno hat mich begleitet, da waren wir und da habe ich gepredigt über die 11. Natürlich, die 11 ist für die Sportler eine sehr berühmte Zahl. Ne? Also im Fußball ist die 11 nicht wegzudenken, ja? Die 11 Spieler im Spielfeld. Und natürlich habe ich auch diese Bibelstelle gelesen, die 11 Jünger. Das ist einer der wenigen Male, wo nicht die Rede ist von den 12, sondern von den 11. Aber es sollte heißen die Zwölf. Aber die Zwölf waren nicht mehr Zwölf, sondern sie waren Elf. Warum? Weil einer von ihnen abgesprungen ist. Jesus, ich höre noch Jesus beten im Johannes Kapitel 17, wo er sagt, Herr, die, die du mir anvertraut hast, die habe ich alle bewahrt, habe ich alle beschützt. Bis auf einen, der hat sich nicht bewahren lassen. Es ist nicht so, dass die Bewahrung Gottes nicht diesen Menschen mit Namen Judas nicht erreichen konnte. Jesus hat den Judas schon längst vergeben, noch bevor er ihn verraten hat. Und wenn Judas verstanden hätte, was Jesus tut, Jesus wäre ans Kreuz gegangen, selbst für die Sünde seines Verrates. Und er würde Vergebung empfangen. Der Verleugner Petrus hat es irgendwann mal verstanden. Aber Judas hat es nicht verstanden, nicht weil er es nicht verstanden hat, sondern er konnte das nicht annehmen. Und wie viele Menschen sind da, die das nicht annehmen können? Und Gottes erklärte Wille ist, und bitte sagt nicht Amen, wenn ihr nicht damit einverstanden seid, Gottes erklärte Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden. Alle. Und die Zwölf steht für alle. Aber es waren am Ende nur Elf. Und das ist das einzige bittere Schleier, was wir im Himmel, wobei im Himmel gibt es keine Bitterkeit, aber es bleibt so, dass nicht alle Menschen die Erlösung in Jesus angenommen haben. Und wenn wir eines Tages, wenn diese Zeitalter aufhört und wir sind alle in der Ewigkeit, das ist nicht die Zahl, die Gott in seinem Herzen hatte. Die Zahl, die Gott in seinem Herzen hat, das ist 12. Das ist nur ein Bild, nicht 12, sondern alle Menschen. Alle sollen zum Heil kommen. Alle sollen gerettet werden. Alle sollen das ewige Leben empfangen in Gott. Aber leider ist es so, dass nicht alle es wollen. Aber die, die es wollen, die sollen das hören. Und deswegen sollen wir ihnen predigen und das Evangelium verkündigen. Dann in der Untersuchung der Zahl 11 kommen wir jetzt auch, oh, ich hoffe, dass ich jetzt nicht schwierig werde. Für die Gäste unter uns, verzeiht, ich nehme jetzt 3-4 Minuten und mache einen großen Schwenker tief in der Bibel. Die Zahl 11 hat eine symbolische Bedeutung. Die Zahl 10 in der Bibel heißt Verantwortung. Sie steht für Verantwortung. Die Zahl 11 steht für Verantwortung plus. Das heißt Verantwortung in Übermaß. Und die finden wir im Leuchter des Tabernakels, des Heiligtums, der siebenarmige Leuchter. Bei den Juden sehr, sehr populär, aber auch bei den Christen. Und dieser Leuchter, der stand in der Stiftshütte. Und es war die einzige Quelle, die Licht hatte für die Stiftshütte, für das Heiligtum, für den Tempel Gottes. Und auf jedem Arm dieser Leuchter war eine Vase, die Öl hatte und dieses Öl brannte. Aber die Vase wurde getragen von einer, wie soll ich sagen, in Gold geschmiedete Mandelblüte. Mandelblüte. Und jetzt kommen wir in die Symbolik hinein. Die Mandelblüte ist immer ein Bild für das neue Leben. Und diese Mandelblüten waren 11 Stück. Und zwar 3 pro Arm und in der Mitte, im Zentrum, waren 5. Eine oben und 4 drumherum. 11 Mandelblüten in Gold geschmiedet, die diese Vasen mit dem Öl getragen haben. Und das, ihr Lieben, spricht von uns. Von dem Dienst, den jeder hat von uns. Wir sind die Träger des Feuers des Heiligen Geistes. Wir sind verbunden mit dem Leuchter. Und der Leuchter hat das Symbol des Wortes Gottes, hat das Symbol der Gegenwart Gottes. Und jetzt, wenn wir die Kurve nehmen zu den letzten Aktionen von Jesus zwischen Auferstehung und Himmelfahrt finden wir genau die Beschreibung dieser Realität. Der Leuchter in der Stiftshütte hatte die Aufgabe, etwas sichtbar werden zu lassen, und zwar das Licht Gottes. Und im Neuen Testament, im Evangelium von Jesus Christus, hat diese Welt das Licht gesehen, das Licht Gottes gesehen. Und sein Name ist Jesus. Er ist das Licht der Welt. Aber wir als Gemeinde, als Gläubige, sind berufen, Träger dieses Lichtes zu sein. Und letztendlich, und das ist der Titel meiner Predigt, Jesus sichtbar werden zu lassen. Sag mal deinem Nachbar, deine Aufgabe ist, Jesus sichtbar werden zu lassen. Sag's mal deinem Nachbar. Es ist deine Aufgabe, es ist deine Berufung, es ist unsere Verantwortung. Und ihr Lieben, Halleluja, die Zahl 11, entschuldigt die Gäste unter uns, wir sind so, aber es ist nicht schlimm. Okay. Die Zahl 11 sagt, spricht von einer Verantwortung, die wir haben. In Übermaß. Verantwortung plus. Dass Christus sichtbar wird. So, das war doch die erste Manifestation nach seiner Auferstehung. Es heißt in der Bibel, er zeigte sich. Jesus zeigte sich. Ich habe euch die Emmaus-Jünger gepredigt. Er zeigte sich den Frauen. Er zeigte sich den Jüngern. Man hat ihn nicht gleich erkannt. Aber danach, beim zweiten Blick, hat man ihn erkannt. Und weißt du, wenn du im Heiligen Geist erfüllt bist, wenn du symbolisch gesprochen so eine Mandelblüte bist am Leuchter Gottes, dann hast du die Verantwortung, Jesus sichtbar werden zu lassen. Und das ist die allererste Aktion. Wenn du jetzt was schreibst, schreib erstens, Jesus sichtbar werden lassen. Und mit was? Mit deinen Worten, mit deinen Taten, mit deinen Handlungen, mit deinen Verhalten. Glaubst du, David? David am Licht? Bist du am Licht? David, bist du am Licht? Sag ja oder nein. Nein, ist okay. Ach David, da bist du ja. Warum bist du nicht am Licht? Ist okay, ich wollte spontan was zeigen, ja? Okay, macht nichts, macht nichts. Manche Christen meinen, wenn sie so machen, ja, dann kommt Licht hinter. Ich wollte, dass das angeht, ja, so maximal. Und so wird Jesus Habt ihr es gesehen? Also, auf drei. 1, 2, 3. Aber das ist alles mystisch, ja. Wer meint, so Jesus sichtbar werden zu lassen, der hat sich getäuscht. Und siehst du irgendjemanden einen Heiligenschein vielleicht auf dem Kopf? Ja? Gibt es als jemand einen Heiligenschein? Ja. Nein, das ist nicht das. Sondern es ist, wie gehe ich um mit meinen Mitmenschen? Wie gehe ich um mit meiner Frau? Wie gehe ich um mit meinen Kindern? Was rede ich? Wie rede ich? Wie handle ich? Und entsprechend die lauteste Sprache unseres Lebens, das ist unser Verhalten. Das ist die lauteste Sprache. Gemäß dem wird Jesus sichtbar. Das haben die Emmaus-Jünger zum Beispiel erlebt, während Jesus sprach, mit ihnen sprach und sie wachrüttelte. Sie haben ihn erkannt. Und das wünsche ich mir so sehr, dass du heute Morgen diese Kirche verlässt mit dem Bewusstsein, ich habe eine Verantwortung im Übermaß, dass Jesus sichtbar wird durch mich, dass er Menschen sieht durch meine Augen. Dass er Menschen anspricht durch meinen Mund. Dass er Menschen berühren kann durch meine Hände. Die Nähe zu den Menschen. Das ist, was am meisten Gott liebt. Das bist du, das bin ich, das ist der Mensch. Amen. Amen. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Alive Church, mach den Auferstandenen sichtbar. Das fiel so tief in meinem Herzen vom Heiligen Geist. Mach den Auferstandenen sichtbar. Das ist der allererste Punkt. Der zweite Punkt, ihr Lieben, der zweite Punkt. Und das ist Jesus hat darüber gelehrt. Aber am Ende, wo er mit den Jüngern war, hatte sie in diese Realität gebracht. Und ich komme gleich dazu noch, über den Berg in Galiläa zu sprechen. Das zweite ist, er vermittelte den Heiligen Geist. Jesus zwischen Auferstehung und Himmelfahrt hat nichts anderes getan, als den Heiligen Geist zu vermitteln. Im Johannes 20. Jetzt hört ihn. Empfangt Heiligen Geist. Jetzt meinen einige, naja, sollen wir auch da rumpusten am Mikrofon? Wer das tun will, kann es tun. Ich tue es nicht. Ich sage nicht so, empfangt Heiligen Geist, sondern der Heilige Geist, den wir zu vermitteln haben. Und wiederum, wir haben diese Aufgabe. Der Heilige Geist, den wir vermitteln, ist, wenn wir Worte des Lebens sprechen. Jesus sagte, meine Worte sind Geist und Leben. Hey, Worte des Lebens. Ihr müsst sich nicht nur unsere Gedankenwelt revolutionieren, sondern auch die Art, wie wir reden. Und wenn wir Menschen begegnen, dann lasst uns gute Worte sprechen. Sag mal, gute Worte sprechen. Lasst uns mal Gutes reden. Lasst uns mal glaubensvoll reden. Und so vermitteln wir den Heiligen Geist. Nicht den Geist dämpfen, sondern den Geist vermitteln, indem wir den Sinn Christi weitergeben. Ich liebe es, wenn wir unsere Lieder singen. Wenn wir Lieder singen, die voll der Wahrheit Gottes sind, das inspiriert uns doch, oder nicht? Das baut uns auf. Wir werden angehaucht vom Heiligen Geist. Und die Aufgabe der Alive Church, ob wir publizieren, ob wir im Webgestaltung, Webdesign, die Worte, die wir schreiben, die Worte, die wir singen, die Worte, die wir reden, das sollen Worte sein voller Geist und Leben. Und Menschen werden berührt und empfangen so diese Energie des Heiligen Geistes. Und das ist übrigens auch unser Anliegen, ihr Lieben, als gute Pfingstler, den Heiligen Geist zu vermitteln, indem wir für Menschen beten, dass sie erfüllt werden in der Kraft des Heiligen Geistes. Kann ich mal kurz die Hand sehen? Wer hat es erlebt, erfüllt zu werden in der Kraft des Heiligen Geistes? Wow! Und sag mir, ist es etwas Schönes oder ist es weniger schön? Es ist fantastisch, erfüllt zu werden in der Kraft des Heiligen Geistes. Und was wir auch heute erlebt haben, auch die Gaben, die prophetischen Dienste, wunderbar. Wenn wir in Geiste beten, in Zungen beten, das ist aus der Fülle des Heiligen Geistes. Sag mal drittens, Jesus hat nichts anderes zu tun gehabt. Und ihr wisst es, ihr kennt mich, ich liebe das ganz besonders. Zwischen Auferstehung und Himmelfahrt hat eine besondere Personengruppe gedient. Und zwar den Zweiflern. Den Zweiflern. Diejenigen, die zweifeln. Schaut mal, wie kann man den Auferstandenen sehen, ihn fast berühren und trotzdem gibt es die zweifeln. Und der Häuptling unter ihnen hatte den Namen Thomas. Der Thomas, ein Jünger, der sagt, nee, ich glaube nicht, dass Jesus auferstanden ist. Und Jesus erscheint ihnen und sagt, du, komm her, hier sind meine Wunden. Und die anderen, die geglaubt haben, haben geglotzt, weil der Zweifler durfte als Ersten die Finger in die Wunde tun. Mensch, wäre ich bloß Zweifler gewesen. Als Erster durfte er das tun. Und Jesus sagt der Gemeinde, sagt der Alive Church, sagt mir und dir, vergesst die Zweifler nicht unter euch. Denn die Zweifler hat Gott lieb. Er offenbart sich ihnen in einer ganz besonderen Weise. Ja, warum? Herr Graziano, du brauchst es nicht, aber der andere braucht es. Oh Mensch, wer ist bloß Zweifler? Aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass die Alive Church niemals sich erlauben wird, Menschen, die mit dem Glauben Probleme haben, abzusortieren. Wir werden immer wieder dafür werben, dass Jesus den Zweifler begegnet. Und jetzt geh zurück nach Hause, geh in deine Arbeit, da findest du sehr viele Zweifler. Liebe sie, diene ihnen und sie werden früher oder später den Christus in dir erkennen, den Jesus in dir sehen und der Herr wird sich ihnen offenbaren. Aber jetzt mache ich eine Kurve zu uns. Ich weiß, das ist jetzt sehr, 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 sehr sensibel, was ich sage. Aber wenn Jesus in seiner kleinen Church Zweifler gehabt hat, hat der Pastor Graziano auch in seiner Church Zweifler. Und so sitzen ein paar hier heute Abend. Ganz sicher. Nur ich weiß nicht, wer du bist. Aber es gibt diese geheime Zweiflerdimension. Dieser thomasitische Bakterium. Ja. Und das ist so ganz, ganz geheim. Aber es gibt hier Freundschaften. Es gibt Männer und Frauen, Brüder und Schwestern, die den anderen kennen im Geheimen und wissen um bestimmte Zweifel. Und ich sage dir, diene deinem Bruder und diene deiner Schwester und suche den Herrn und sag, Herr, zeig ihr die durchbohrte Hand, bildlich gesprochen. Und dann kommt, zack, und jetzt kommt's. Welch bloß Zweifler? Es war der Zweifler, der sich hingekniet hat und die Worte gesagt hat, mein Herr und mein Gott. Es war der Zweifler, der zuallererst Jesus als Gott angebetet hat. Welch bloß Zweifler. Gut, dass du kein Zweifler bist. Aber bei den Zweiflern, und ich sage das hier, weil ich weiß, dass einige hier sind, bei den Zweiflern hat Gott einen ganz besonderen Plan. Und sie erleben die tiefe Anbetung. Du bist mein Herr und mein Gott. Und Jesus hat das nicht revidiert. Er hat es stehen lassen. Wow, wie fantastisch. Lieben wir die Zweifler? Weil Jesus sie liebt. Und ich weiß, dass einige hier sind. Du kommst im Gottesdienst, du findest das gut, aber du bist noch nicht so weit wie der andere, der fast abhebt. Lass dich nicht irritieren, lass dich nicht scoraggiare, entmutigen. Ob der andere abhebt oder nicht, Gott liebt deine Schritte. Und auch wenn du einen kleinen Schritt machst, ist genauso wertvoll, wie der eine, der einen großen Schritt macht. Amen. Wir sind nicht alle gleich, aber vor Gott sind wir alle gleich geliebt. Amen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Viertens, Jesus zwischen Auferstehung und Himmelfahrt macht eine Hauptaktion. Das ist die vierte. Er tut Beziehungen wiederherstellen. Dem Petrus. Der Verleugner, der gesagt hat, ich kenne diesen Mann nicht. Er hat nichts anderes zu tun, als ihn in Galiläa zu begegnen. Galiläa, wir kommen gleich zu Galiläa und dem Berg. Als ihn zu begegnen und sagen, hey, Petrus, es ist alles okay. Ich habe dir vergeben, ich liebe dich. Liebst du mich? Oh. Und so, das ist eine Predigt für sich. Dreimal fragte er ihn und Petrus wurde unsicher. Hat ein schlechtes Gewissen gehabt, aber Jesus hat den Verleumdner, hat ihm eine sehr große Aufgabe gegeben. Aber er hat Beziehungen wiederhergestellt zwischen ihm und Gott. Aber ich will es erweitern, es ist mir erlaubt. Die Gemeinde Jesu Christi hat die Aufgabe, Beziehungen wiederherzustellen. Wir haben Hoffnung für kaputte Ehen. Wir haben Hoffnung für Menschen, die in Streit leben. Übrigens, mir ist was eingefallen. Ihr habt eine Aufgabe gehabt letzte Woche. Merkt ihr das? Lieber reden wir nicht darüber. Letzte Woche. Ich bin gespannt, was kommt. Okay, ich gehe weiter. Wir haben die Aufgabe, Ihr wisst nicht, worüber ich rede. Nein, es ging letzte Woche, dass diejenigen unter uns, die Bruder, Schwester, Mutter und Vater, ne, dass da, wo keine Kontakt ist, dass man diese Woche anruft und Kontakt wiederherstellt. Ich will nicht fragen, wer das gemacht hat. Ich will nicht fragen, ich will es nicht wissen. Aber vielleicht hat es jemand gemacht. Halleluja! Hast du es gemacht? Ja! Oh Mann, ich freue mich. Und vielleicht hat es auch noch jemand. Pasqualina hat es auch gemacht. Sehr schön. Ich finde es klasse. Und ich habe eine Woche gesagt, aber ihr habt noch Zeit. Ihr habt noch Zeit. Ihr habt noch Zeit. Bitte? Ja, ihr sollt dann erzählen, wie es war. Aber wir machen es dann, ne? In Form von Zeugnissen und so. Aber ich freue mich. Euer Mut soll Gott segnen. Und es wird wunderbar sein. Wo war ich denn jetzt? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ah, wir haben die Aufgabe, Beziehungen wiederherzustellen. Das ist unser Job, ihr Lieben. Die Life Church steht für Beziehungen. Amen. Beziehungen wiederherzustellen. Möge uns der Herr die Freiheit und die Gnade dazu schenken. Und das ist ein sehr wichtiger Job. Das ist sehr wichtig. Nicht Beziehungen, sondern Beziehungen zu heilen durch Gebet, durch das gute Reden. Fünftens. Jesus hat das Wort geöffnet. Zwischen Auferstehung und Himmelfahrt hat er das Wort den Menschen geöffnet. Er hat das Wort ihnen erklärt. Die Bücher Mose und alles, was von ihm die Rede ist. Es geht hier um das Evangelium, ihr Lieben. Es geht um das Evangelium von Jesus Christus. Zurückzugehen zu dieser Wurzel. Alive Church, du hast die Aufgabe, das Evangelium von Jesus zu erklären und zu verkündigen. Aber wenn ich sage, Alive Church, ist es wichtig, dass jeder von uns wirklich Interesse zeigt, die Bibel zu kennen. Zu kennen, was das Evangelium sagt. Ich bitte euch, auch die Neuen unter uns, öffnet euch für unsere Glaubensgrundkurse. Öffnet euch bitte für diese Kurse, die wir anbieten. Wir führen euch in die Bibel hinein. Wir führen euch in Bibelwissen, in der Bibellese. Es ist unsere Aufgabe. Es heißt, lehrt ihnen zu halten alles, was ich euch geboten habe. Das ist dann Vers 18 und 19. Das lesen wir gleich. Aber Jesus öffnete. Und hier das große Generalthema ist, Jesus sichtbar zu machen. Wenn wir das Wort Gottes proklamieren, wird Jesus sichtbar. Wenn wir Beziehungen heilen, wird Jesus sichtbar. Amen. Wenn wir die Zweifler dienen, wird Jesus sichtbar. Nummer 6 und Nummer 7. Und das lesen wir in den Versen 18 und 19. Da heißt es, 18 und 19, und Jesus trat zu ihnen und redete um ihn und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und da heißt es weiter, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Alive Church, ich habe eine Botschaft für dich. Jesus hat, bevor er im Himmel gegangen ist, beauftragt, Punkt Nummer 6, und Punkt Nummer 7, bevollmächtigt. Beauftragt und bevollmächtigt. Das ist unsere Aufgabe. Und ich sag's unseren Generationen hier in der Kirche, verpassen wir nicht die Momente, wo wir beauftragen müssen. Ich sag's den Leitern in unserer Kirche, ich sag's den Älteren unter uns, zu beauftragen, Potenzial freizusetzen, Gaben freizusetzen, Dienste freizusetzen. Wir halten nicht fest auf unser Amt, sondern all die Ämter der Kirche sollen multipliziert werden durch Beauftragung. Ihr Lieben, das ist, was wir wollen. Und die Menschen, die neu unter uns sind, sie haben Gaben und Talente, die sie gebrauchen können für das Reich Gottes. Es ist unser Auftrag, zu beauftragen und zu bevollmächtigen. Halleluja. Die Musiker multiplizieren sich, die Pastoren multiplizieren sich, die Leiter multiplizieren sich, die Moderatoren, die Kleingruppenleiter und sonstige. Ich weiß nicht, wo ihr alle seid. Wer arbeitet mit in der Life Church? Darf ich mal die Hand sehen? Ja, ich sehe in einer Hand vier daneben. Amen. Weil jede Hand spricht für vier. wir beauftragen und wir bevollmächtigen. Amen. Und so fließt die Kraft Gottes und Jesus Christus wird sichtbar. Halleluja. Ihr Lieben, das war's. Finden wir Wunder? Finden wir dramatische Totenauferweckungen? Hallo? Wo guckt ihr hin? Bei den Musikern, ihr müsst mich angucken. Ja, die Musiker sollten langsam schreiten zu ihrem Instrument. Ihr wart auf einen Schlag alle weg. Ihr Lieben, keine dramatischen Wundern, keine Totenauferweckung, keine Heilungen. Keine, null. Warum? Mir ist so, als ob der Herr Jesus erscheint in unserer Mitte heute Abend und sagt, Alive Church, was eure Arbeit ist, tue ich nicht. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel auf Erden. Geht hin. Wir sind bevollmächtigt, Zeichen und Wunder zu vollbringen im Namen von Jesus Christus. In der Autorität Jesu Christi. Warum ist so eine Bewusstlosigkeit in diesem Bereich? Wann hast du das letzte Mal deine Hände auf Kranke aufgelegt? Jesus will seine Kraft offenbaren. Und es ist wichtig, dass wir uns jetzt alle einpacken, im Geiste gesprochen, und nach Galiläa ziehen. Vers 16 und 17 bitte. Jesus ist auferstanden in Jerusalem, da wo er gekreuzigt wurde. Warum bleibt er nicht in Jerusalem? Er sagt, Jungs, ich will euch zurück nach Galiläa bestellen. Du, die haben sich eingepackt und die ganze Meute ging nach Galiläa. Also Jerusalem ist hier in Judäa und eine Region höher ist Galiläa. Warum will uns Jesus nach Galiläa bringen? Und heute Abend ist die Botschaft, zurück nach Galiläa. Was ist in Galiläa passiert, in dieser Region? In dieser Region hat Jesus seine meiste Zeit verbracht. Und in Galiläa, an einem bestimmten Ort, an den Berg. Warum? Jesus liebt es, Dinge deutlich zu machen. Und übrigens, in Galiläa hat er doch ein Wunder getan. Einen hat er getan. Und zwar sein Initialwunder, als er den ersten Jünger berief. Petrus, der Fischer, Kephas, der kam zurück nach einer Nacht. Er hat nichts gefangen und kam zurück. Die Netze waren leer. Halleluja. Und Jesus begegnet dem Petrus. Simon, hast du Fische? Nein. Eine Schorle? Nein. Ein Dorsch? Auch nicht. Ich kann dir nur ein bisschen Gras anbieten. Und Jesus sagt, geh zurück und werfe die Netze wieder aus. Hey, das hat Jesus als Auferstandener, das ist seine Wunder, hat er wiederholt. Wisst ihr, in diesem Kontext kam der große populäre Satz, ab heute wirst du ein Menschenfischer sein. Life Church, du bist berufen, Menschenfischer zu sein. Zurück nach Galiläa. Zurück zu dieser Einstellung. Zurück zu diesem Anliegen. Und wenn Menschen hier durch Gottesdienste, durch das Zeugnis von anderen im Gottesdienst kommen und sie kommen wieder und sie erleben Jesus und langsam öffnen sie sich. Gibt es einen größeren Wunder? Sag mir das bitte. Was nützt dir der größte Heilungswunder und Menschen leben in keiner Beziehung zu Gott? Zurück nach Galiläa. Werf die Netze aus. Life Church, wirf die Netze aus. Jugendkirche, wirf die Netze aus. Kids Church, wirf die Netze aus. Senioren, wirf die Netze aus. Das ist die Botschaft. die uns Jesus hinterlassen hat, noch bevor er im Himmel gefahren ist. Vergesst nicht, dass ihr Menschenfischer seid. Und Petrus hat es vergessen. Und die Jünger auch. Ihr seid Menschenfischer. Jesus träumt von der Zahl 12. Aber lass es 11 werden. Hauptsache Menschen werden gerettet. Nun, nachdem er ihnen sagte, vergiss nicht Menschenfischer zu sein. Ich sag mal deinen Nachbarn, vergiss nicht Menschenfischer zu sein. Marco, Menschenfischer. So einfach ist das. Menschenfischer. Menschenfischer, Sabine. Menschenfischer. Ich weiß es, es ist ein komisches Wort, Menschenfischer. Wenn Jesus heute leben würde, der würde ein anderes Bild gebrauchen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht was. Aber er benutzt dieses Wort, Menschenfischer zu sein. Wie? Nee, das nicht. Und jetzt kommt der Berg. Das Berg. Was ist denn das für ein Berg? Hallo, Galiläa, was finden wir für einen Berg? Erstens, Ölberg kann es nicht sein, das ist in Jerusalem. Es kann nur zwei Berge sein, nur zwei. Es wird uns nicht genau gesagt, an welchem Berg er sie bestellt hat. Aber entweder, Alex schreibt, A, ich liebe es, wie er alles schreibt, ich liebe das. Entweder der Berg der Seligpreisungen. Das war in Kapernaum, in der Nähe von Kapernaum in Galiläa. Wo Jesus sagte, selig sind die Friedenstifter. Selig sind diejenigen, die ihre Feinde lieben. Selig sind diejenigen, die mit einer die eine reinhaut, die andere einhält. Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet. Selig, selig. Ihr Lieben, wer das lebt, da wird Jesus sichtbar. Jesus wird sichtbar durch das Leben der Seligpreisungen. Seine populärste Predigt hat er an diesem Berg gehalten. Lest mal Matthäus Kapitel 5. Die schönsten Worte, die die Menschen jemals gehört haben. Wenn wir diese leben, wird Jesus sichtbar. Er wird sichtbar durch uns. Oder es war ein anderes Berg, ein anderer Berg. Der Berg Tabor. Der Berg der Verklärung, C-E-B, ja. Berg der Verklärung, wo Jesus, darf man bitte das Licht wieder anmachen? Wo Jesus Petrus, Jakobus, Johannes, sie haben geschlafen, plötzlich werden sie aufgewacht, so wie ihr. Heiko, was ist mit dir los? Er wird geblendet. Und Petrus macht die Augen auf und Jesus war da. Und seine Kleider leuchteten. Das Licht der Welt, das Licht vom Tabernakel. Die 11 Verantwortung im Übermaß. Jesus zeigt seine Herrlichkeit den Jüngern. Da erscheint Moses und Elia. Moses das Gesetz, Elia die Gerechtigkeit. 3 Gs. Das Gesetz, Mose, Elia die Gerechtigkeit, Jesus die Gnade. Und während sie unterredeten, verschwindet Mose, verschwindet Elia und verschwindet auch der Glanz. Es bleibt nur Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Und eine Stimme vom Himmel sagte, das ist mein geliebter Sohn. Ihn sollt ihr hören. Das Gesetz schafft es nicht. Und die Gerechtigkeit, wer ist gerecht unter uns? Aber die Gnade schafft es. Und Jesus, bevor er im Himmel gefahren ist, Jungs, an diesem Berg, wenn das der Berg war, erinnere ich euch, die Gnade erneuert die Herzen. Die Gnade erneuert die Herzen. Die Gnade von Jesus. Jungs, verurteilt niemanden, so wie ich gnädig euch gewesen bin. so seid auch ihr gnädig zu den Menschen. Wer Gnade lebt, lebt den Auferstandenen. Und er wird sichtbar. Wer will mitkommen zum Berg der Verklärung? Wer will mitkommen zum Berg der Seligpreisungen? Halleluja! Und am Ende ist auch der Ölberg dran. Ein Berg des Leidens. Aber in diesem Berg des Leidens geschah der größte Triumph. Jesus ist für die Menschen gestorben. Halleluja! Auf dem Berg Golgatha. Oh, wunderbar. Dieser Ausflug durch die Berge, die Jesus betrat. Und ich sage euch, ihr Lieben, das ist unsere Aufgabe. Das ist deine und meine Identität. Das zu leben, was Jesus gelebt hat. Menschenfischer zu sein. Ihn sichtbar machen, den Heiligen Geist zu vermitteln. Die Zweifler zu dienen, die Beziehungen wiederherzustellen, das Wort Gottes zu öffnen, zu beauftragen.